Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen.
Kann man auch sagen, schönen guten Morgen, guten Mittag. Schön, dass ich heute da sein darf. Bei uns geht's heute nicht so weit weg, aber lange zurück. Also, ihr wisst ja vielleicht, dass ich Althistoriker auch noch bin. Das heißt, ich habe ein gewisses Faible für alte Dinge und vor allem für Römer. Aber nicht nur deswegen. Wer von euch könnte mir denn sagen, wer dieser gut aussehende junge Herr ist? Nero, nee, Nero ist es nicht. Caligula, nein, die ganze Skandalkaiser, nee. Nee, nee. Nee, Alexander ist es auch nicht. Also ist wichtig für den christlichen Glauben gewesen. Konstantin ist es, richtig. Konstantin der Große. Jetzt kommen wir wirklich zu Insiderwissen. Wer ist denn dieser gut aussehende Mann hier? Ich kann gerade nicht weiterklicken. Klick du mal einmal für mich weiter. Also wenn ihr das wisst, dann habt ihr wirklich meinen größten Respekt. Mit L fängt's an. Wie bitte? Nein, der ist nicht aus der Bibel. Nee, nicht aus der Bibel. Ich sag's euch. Der Mann, der heißt Licinius. Licinius. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Ich erkläre euch kurz, warum ich die beiden heute euch mitgebracht habe. Wir reisen nämlich in die Zeit von den beiden. Das waren nämlich erbitterte Feinde tatsächlich. Wir finden uns ungefähr Anfang vom 4. Jahrhundert. Und Konstantin wurde ja später der Große, wurde Kaiser. Aber bevor er Kaiser wurde, musste er ganz schön viele Widersacher aus dem Weg räumen. Und der nette Mann rechts war sein letzter großer Widersacher. Er hat das Oströmische Reich regiert und Konstantin das Weströmische Reich. Und Christen wurden immer wieder verfolgt, bevor Konstantin 313 das sogenannte Toleranzedikt verabschiedet hat. Das bedeutet, das Christentum war ab jetzt eine geduldete, vielleicht auch ein bisschen bevorzugte Religion, aber es war noch nicht Staatsreligion, das war noch nicht mit Konstantin, das kam erst später. Und Licinius wird zumindest später in den Quellen, die wir haben, als genau das Gegenteil von Konstantin beschrieben. Er war christenfeindlich und er hatte, wo er konnte, Christen verfolgt. Und er hat ja einen ganz schönen großen Teil vom Römischen Reich gehabt und da gab es immer wieder Christenverfolgungen. Ich habe euch hier mal so eine Karte mitgebracht, damit ihr es ungefähr seht. Also hier, das war alles Konstantin, das war alles Licinius. Und die Geschichte, die ich euch heute erzählen will, ist eine wahre Geschichte, die hat hier gespielt, also in der heutigen Türkei, Mitte-Türkei, Ost-Türkei. Und da war eine Legion stationiert, also eine römische Armeeeinheit. Und die hieß Legio Fulminata, also die Legion des Donners. Und das war eine Eliteeinheit von der römischen Armee. Und die haben den Auftrag bekommen, dass sie Christen schaden sollten. Dass sie Christen dazu bringen sollten, römischen Götter dem Kaiser zu opfern, was für viele Christen zur damaligen Zeit überhaupt nicht ging. Aber es waren in dieser, also so eine Legion, hatte so zwischen 6.000 bis 7.000 Leute ungefähr. Und 40 von denen, die da drin waren, die waren Christen. Und die haben gesagt, wir führen diesen Befehl nicht aus. Haben sich geweigert, den Befehl auszuführen. Und daraufhin kam sie zum Kommandanten und der Kommandant hat gesagt, entweder es gibt eine unehrenhafte Entlassung oder ihr führt diesen Befehl aus. Sie haben sich weiterhin geweigert und der Kommandant hat verstanden, okay, dann gehen wir mal eine Stufe weiter. Entweder ihr führt diesen Befehl aus oder ich lasse euch umbringen. Die sind dabei geblieben. Sie haben sich nicht umstimmen lassen. Sie sollen gesagt haben, haben wir so viel Ungemach ausgestanden im Dienst des Kaisers und für das Heil des Vaterlandes, warum sollten wir nicht dasselbe tun im Dienst des höchsten Kaisers des Himmels und der Erde zu unserem eigenen Heil? Der Kommandant hat sich gedacht, jetzt machen wir kein einfaches Todesurteil, sondern wir lassen sie noch ein bisschen leiden. Es war Winter zur damaligen Zeit. Sie wurden auf einen gefrorenen See geschickt, nackt, und sollten dort sterben, also erfrieren. Und um das noch ein bisschen herausfordernd zu machen, um den See herum wurde Feuer aufgebaut und heiße Bäder, wo die ganzen anderen Soldaten standen und immer wieder versucht haben, die vom Eis runterzulocken. Am Anfang hatte das nicht funktioniert, die haben zusammen Lieder gesungen, die haben nicht aufgegeben, die haben gesagt, wir halten das fest, wir stehen das durch bis zum Ende. Dann so gegen Mitternacht, Richtung Morgen, hat einer von den Soldaten aber gesagt, ich pack das nicht mehr. Und er ist rausgegangen. Rausgegangen vom See. Und der Überlieferung nach, ich weiß nicht, ob das so ganz stimmt, ist er dann in das Bad gesprungen. Und weil das so heiß war, ist er gestorben von dem Schock, den er da bekommen hat. Also überlebt hat er es auch nicht. Aber sie waren nur noch 39, nicht mehr 40. Und dann ist was Überraschendes passiert für den Kommandanten. Einer seiner Wächter von draußen hat sich ausgezogen und ist mit auf den See gegangen. Und er hat gesagt, auch ich bin Christ und ich will mit den Christen leben und sterben. Und er ist zu denen gegangen, sie waren wieder 40 und fast alle von denen sind danach gestorben. Diejenigen, die die Nacht irgendwie überlebt haben, die wurden am nächsten Tag dann im See ertränkt. Ich finde es eine beeindruckende Geschichte über den Mut von diesen 40 Männern, die da trotz Todesgefahr, trotz Todesängste an ihrem Glauben festgehalten haben. Und es hat mir eins zu Augen geführt, dieses schon Übermenschliche, da auf dem See zu bleiben, wenn du weißt, die Rettung, die ist so nah da draußen. Ich müsste einfach nur rausgehen, ich müsste einfach nur dem Kaiser kurz opfern und ich dürfte weiterleben. Wollten sie nicht, haben gesagt, wir halten da fest. Diese Liebe, die sie hatten zu Jesus, zu Gott, die war nur möglich, weil sie selber die Liebe, die Gott zu ihnen hatten, total verstanden haben. Weil sie verstanden haben, was hat Jesus für mich getan? Und das, was ich jetzt hier für Jesus tue, ist dagegen nichts. Er hat mir mein Leben gerettet und deswegen kann ich ihm auch mein Leben geben. Ingrid hat es schon gesagt, es geht aber um unglaubliche Liebe. Und das kann man tatsächlich ja ein bisschen mehrdeutig auslegen. Ist es jetzt eine unglaubliche Liebe im Sinne von, es ist eine unglaubwürdige Liebe? Es ist vielleicht auch eine unglaubwürdige Geschichte gewesen? Ist es wirklich so passiert? Oder ist es unglaublich im Sinne von fantastisch, von wunderbar? Eine wunderbare Liebe. Oh, ich hoffe, die Liebe ist standhafter als das hier unsere schönen Herzchen. Und es soll um das Zweite gehen. Es soll um eine unglaubliche Liebe gehen, im Sinne von eine wunderbare Liebe. Und ich will mit euch heute 4 Verse lesen. Und es wird heute nicht nur um die Liebe gehen zwischen Gott und Mensch, sondern auch zwischen Mensch und Mensch, als Folge von der ersten Liebe. Die Verse, ich lese mal die ersten 2 vor, dann sage ich dazu ein bisschen was und dann kommen die nächsten 2. Die stehen im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, in den Versen 9 bis 12. So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das Leben bekommen. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt, der für unsere Schuld sein Leben gegeben hat. So hat er uns mit Gott versöhnt. 1. Johannesbrief, geschrieben von Johannes, ein ziemlich komplizierter Brief. Aber die 4 Verse, die wir uns heute anschauen wollen, die sind einigermaßen klar in der Aussage. Johannes schreibt, wie können wir Gottes Liebe zu uns Menschen sehen? Ganz einfach durch Jesus. Gottes Liebe zu uns Menschen wird sichtbar und erfahrbar, dass Gott Jesus seinen einzigen Sohn auf diese Welt schickt, damit wir durch ihn das Leben bekommen. Also er schreibt ja letztendlich gerade über den Anfang, also über Weihnachten, als Jesus auf diese Erde kam, aber natürlich auch sein ganzes Leben, was hier auf dieser Erde gelebt hat. Und er schreibt, damit wir Leben bekommen. Was bedeutet das? Was bedeutet es, Leben zu bekommen? Um was geht's, Johannes, hier? Ich glaube, da geht es vor allem darum, dass wir eine Alternative bekommen. Dass wir eine Alternative bekommen, dass wir wissen, es gibt eine Alternative mit meinem Leben hier auf dieser Erde, aber auch mit meinem Leben nach diesem Leben auf der Erde. Mit der Geburt von Jesu und vor allem auch mit Ostern, mit dem, dass Jesus stirbt am Kreuz, gibt es für jeden Menschen jetzt eine Alternative. Ich muss nicht mehr für meine Taten vor Gott gerade stehen, sondern Jesus ist dafür da. Jesus kann für meine Taten jetzt gerade stehen und dadurch gibt es für mich die Möglichkeit, Leben zu haben. Und Johannes beschreibt es noch ein bisschen näher. Was bedeutet es, Leben zu bekommen? Er sagt, er hat seinen Sohn gesandt, der für unsere Schuld sein Leben gegeben hat. Er hat uns mit Gott versöhnt. Also Versöhnung bedeutet ja, es muss Streit gegeben haben, es muss Konflikt gegeben haben. Johannes meint, jeder Mensch lebt im Konflikt mit Gott. Von Anfang an lebt jeder Mensch im Konflikt mit Gott. Und Versöhnung ist nicht möglich, als dadurch, dass jemand extern dazu hinkommt, also Gott und diesen Konflikt löst. Gott muss die Initiative ergreifen. Das ist ja auch ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal im christlichen Glauben. Oft ist es so, dass Menschen versuchen, in anderen Glauben, in anderen Religionen, Menschen versuchen, zu Gott zu kommen. Im christlichen Glauben ist es andersrum. Gott wird Mensch. Gott versteht, die Menschen, die können nie so zu mir kommen, dass sie meinem Standard genügen. Deswegen werde ich Mensch. Ich gehe den umgekehrten Weg und ich führe diese Menschen zu mir, zu Gott. Und es beginnt an Weihnachten, aber das geht weiter. Das geht durch sein ganzes Leben weiter. Es geht bis nach Ostern, wo Jesus stirbt am Kreuz, wo er wieder aufersteht, wo er den Tod besiegt, wo er aber auch den Teufel und die Sünde besiegt und wo jeder, der an Jesus glaubt, sagen kann ab jetzt, Jesus, ich möchte an dich glauben, ich möchte dein Kind werden, vergib mir meine Sünde und Jesus vergibt jedem von uns seine Sünde. Vielleicht habt ihr diese Wahrheit, wenn ihr schon länger christlich seid, wenn ihr schon länger Christ seid, wenn ihr schon länger im Gottesdienst seid, habt ihr es vielleicht, hoffentlich, schon ein paar Mal gehört. Diese Liebe, die Gott zu uns hatte, dass er seinen Sohn zu uns gesandt hat. Und trotzdem sollte dieser Gedanke uns nie langweilen. Sollten wir nicht da sitzen und denken, interessant, Joel, nett, dass du uns mal wieder dran erinnerst, sondern wir sollten immer wieder uns davon bewegen lassen, was Gott für mich und für dich getan hat. Was es für ein Liebesbeweis war, was Gott für ein Erbarmen hatte, dass er unbedingt Gemeinschaft mit Menschen haben wollte. Dass er bereit war, dafür alles zu geben. Er hat uns ein unverdientes Geschenk gemacht. Ein Geschenk hat er uns gemacht, was wir bei weitem nicht verdient haben, weil er uns geliebt hat. Ich will euch eine Geschichte erzählen, um das ein bisschen besser verständlich zu machen, auf eine ganz andere Art und Weise. Stellen wir uns mal vor, ihr habt es schon gehört, ich bin Althistoriker. Wir reisen ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Ihr seid unterwegs auf einem Markt. Und da wird alles Mögliche angeboten auf diesem Markt. Da wird Gemüse angeboten, da wird Fleisch angeboten, da werden Tiere angeboten und es werden Menschen angeboten. Also wir sind nicht in der heutigen Zeit, zumindest zum großen Teil nicht. Es werden Sklaven angeboten. Und ihr lauft rum und ihr seht einen reichen Mann. Ein reicher Mann, der ist unterwegs auf diesem Markt und er guckt alles Mögliche an und dann bleibt er an einem Sklavenstand stehen, wo ganz verschiedene Sklaven angeboten werden. Einige ziemlich gut gebaute, einige ziemlich belehrte Männer und der reiche Mann, interessanterweise, der geht zu dem Sklavenbesitzer und fragt ihn über einen Mann, der ziemlich kümmerlich aussieht, ziemlich dürr, nicht besonders gebildet, wo sich jeder fragt, was will er denn mit diesem Mann? Und dann redet er mit dem Sklavenbesitzer und dann kommt das Interessante, der Mann bietet ziemlich viel, der reiche Mann und der Sklavenbesitzer sagt, der ist nicht zu verkaufen. Der reiche Mann denkt, okay, der will verhandeln mit mir, er bietet mehr und der Sklavenbesitzer bleibt dabei, dieser Mann, der ist nicht zu verkaufen. Den kann man nicht einfach mit Geld loskaufen. Er steht nicht zum Verkauf. Und das, obwohl er wahrlich nicht besonders gut aussieht. Der reiche Mann geht also traurig weg, wollte ja doch diesem Mann helfen zur Freiheit, aber er hat gemerkt, es geht nicht. Ich kann ihn nicht freikaufen. Am nächsten Tag kommt der Sklavenbesitzer zu diesem kümmerlich aussehenden Sklaven und sagt zu ihm, mein Lieber, du bist frei. Du kannst gehen. Der Sklave fragt sich, wie kann das denn sein? Ich war doch unverkäuflich. Wie kann es sein, dass ich jetzt frei geworden bin? Aber auf die Frage, was ist passiert? Der Sklavenbesitzer gibt keine Antwort. Er geht also los und schlendert dann wieder mal, so wie es der reiche Mann gemacht hat, durch den Markt und schaut sich die verschiedenen Dinge an. Er ist jetzt ein freier Mann. Und er kommt zu seinem ehemaligen Stand. Und er sieht seine ehemaligen Mitgenossen und hat Mitleid mit ihnen. Und dann sieht er was, was er gar nicht fassen kann. Er sieht den reichen Mann da. Er sieht den reichen Mann als Sklave da stehen. Und da versteht er, wieso er freikommen konnte. Er konnte nur freikommen, weil der reiche Mann bereit war, seine eigene Freiheit und damit auch sein ganzes Vermögen, sein Haus, seine Familie, alles hinter sich zu lassen und selber Sklave zu werden. Das war die einzige Möglichkeit, damit dieser Mann selber frei wurde. Die Geschichte zeigt mehrere Dinge. Auch wenn sie keine perfekte Erklärung ist und nicht alles von dem Erlösungswerk von Jesus zeigt, aber es zeigt zuerst mal die Auswegslosigkeit von einem Sklaven und damit auch von jedem Menschen. Gott, der reiche Mann, er möchte gerne bezahlen. Er möchte gerne Gemeinschaft mit ihm haben. Er möchte ihm gerne Gemeinschaft und vor allem Freiheit ermöglichen. Aber es geht nicht, weil wir immer wieder sündigen, weil wir nicht zu dem Standard kommen, den Gott für uns hat. Es gibt keine Möglichkeit, ihn mit Geld freizukaufen. Aber der Mann liebt diesen Sklaven so sehr. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er bereit ist, selber Sklave zu werden, dass er bereit ist, Mensch zu werden, damit er bereit ist, sein eigenes Leben einzutauschen, damit ich Freiheit haben kann. Also die Liebe zu dem Sklaven ist größer als alles, was er besitzt. Er ist bereit, alles aufzugeben. Genauso wie Jesus bereit war, alles aufzugeben. Er hat im Himmel gelebt und dann ist er auf die Erde gekommen. Also schlimmer kann es, glaube ich, nicht kommen erstmal. Und trotzdem war er dazu bereit. Er war bereit, Teile von seiner Gottheit abzugeben. Er war bereit, Dinge seinem Vater abzugeben, selber nicht mehr allwissend zu sein. Mir hat die Geschichte ein bisschen geholfen, als ich sie selber mal gelesen hatte, um das zu verstehen, was es Jesus gekostet hat und wie dankbar wir uns schätzen können, für seine Liebe zu uns hat. Aber Johannes sagt, es ist schön, wenn wir das verstanden haben, was die Liebe von Gott zu uns ist, aber damit sollten wir nicht stehen bleiben. Und er schließt zwei Verse an diese unglaubliche Liebe von Gott zu uns Menschen an. Und er sagt, ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, ist Gott in uns gegenwärtig. Dann hat seine Liebe in uns ihr Ziel erreicht. Starke Aussage von Johannes, oder? Er sagt letztendlich, man kann Gott nicht sehen, aber wenn man Christen sieht und den Umgang miteinander, dann kann man Gott sehen. Ich weiß nicht, wie sehr ihr unterwegs seid in so der christlichen Welt oder auch schon allein in eurer Gemeinde, ob ihr sagen würdet, naja, wenn wie wir miteinander umgehen, da kann man letztendlich Gott erkennen oder ob da vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben ist. Aber Johannes sagt, Gottes Liebe und Menschenliebe sind unmittelbar miteinander verknüpft. Ich kann nicht sagen, ja, ich liebe Gott, aber ich liebe nicht meine Mitmenschen. Es ist jetzt an uns, diese Liebe, die wir selber empfangen haben, weiterzugeben. Genauso wie es diese Soldaten getan haben, genauso wie sie bereit waren, in der Liebe zu Gott zu sterben. Es ist die Frage, wie sieht denn diese Liebe aus? Heißt es, ich muss jetzt alles, was der andere in der Gemeinde macht, gut finden und ihn zu allem loben? Darf ich ihn noch kritisieren? Darf ich ihn nicht mehr kritisieren? Gut. Gottes Liebe ist ein guter Maßstab, um sich daran zu orientieren. Was für Liebe erwartet Gott denn jetzt von uns? Was sagt er? Was möchte er von uns Menschen haben? Ich glaube, zu allem erst, wenn wir über Gottes Liebe reden, dann bedeutet es, Gott liebt jeden Menschen. Unabhängig von dem, wie er zu Gott selber steht, wie er zu Liebe steht, wie er zu Menschen steht, wie er zu irgendwelchen kritischen Themen steht, ob er Gott vielleicht sogar hasst, Gott liebt ihn. Das heißt, Gott nimmt ihn an. Liebe sollte immer noch etwas sein, was uns Christen auszeichnet. Manchmal tut es es auch, manchmal schaue ich mir Dinge an und denke, da zeichnet uns Liebe nicht besonders wirklich aus. aus dem Umgang miteinander. Und trotzdem bedeutet Liebe auch nicht, und da ist Gott auch klar, dass er nicht klare Worte sagen kann, dass er nicht auch sagen kann, das ist falsch und das ist richtig. Das bedeutet es nicht, dass wir sagen müssen, wir lieben uns alle, und das bedeutet, wir kritisieren uns nicht mehr. Aber trotzdem, ich kritisiere den anderen nicht, um ihn zu kritisieren, sondern ich kritisiere ihn, damit er wieder auf den Weg kommen darf, den Gott für richtig und wichtig erachtet. Ich möchte ihm helfen und nicht, ich möchte ihm schaden. Der Punkt von Johannes ist hier einmal, ich kann andere nur lieben, weil Gott mich selber so sehr geliebt hat. Nur dadurch kann ich andere lieben. Und Gottes Liebe erreicht letztendlich ihr Ziel. Wenn ich andere so liebe, wie er mich liebt, dann hat Gott sein wirkliches Ziel erreicht. Natürlich möchte er uns retten, aber er möchte auch zeigen, diese Liebe, die Menschen untereinander zu sich haben, die ist übernatürlich. Die ist nicht von dieser Welt, die ist übernatürlich, weil ich habe sie geschenkt. Aber das ist herausfordernd. Als ich die Predigt das erste Mal gehalten habe, vielleicht erinnert ihr euch, da gab es so ein Ding namens Corona. Und da gab es Auseinandersetzungen, und die gibt es immer noch, aber nur nicht mehr verstärkt, von Christen über, lasse ich mich impfen oder lasse ich mich nicht impfen. Und die Auseinandersetzungen waren nicht so besonders von Liebe geführt, fand ich. Von beiden Seiten viel Verurteilung, viel Vorwürfe und auch wenig Verständnis für die andere Seite. Wir geben auch zu, die Situation war nicht einfach. Wir alle wussten es nicht so ganz genau. Es ist immer ein bisschen herausfordernd. Aber trotzdem, ich glaube, Gott wird nicht sagen, wenn wir später mal vor ihm stehen, das war eine Glanzzeit vom christlichen Glauben. Das war richtig gut. Da haben die Menschen gesehen in den Nachrichten und die nichts mit der Kirche oder Gemeinde zu tun haben, die Christen, die lieben sich wirklich untereinander. Glaube ich nicht, dass er das sagen wird. Und es werden andere Situationen kommen. Es werden andere Situationen kommen, wo wir wieder herausgefordert sind. Und einander zu lieben, obwohl der andere dich vielleicht gar nicht gut behandelt, ist wahnsinnig schwer. Für die Christen damals auf dem See, nicht den Kommandanten, nicht die Soldaten, die sich über sie lustig machen, zu verfluchen oder zu hassen, ist, glaube ich, ziemlich schwer gewesen. Sie waren diejenigen, die das Todesurteil verstreckt haben an ihn. Und trotzdem, glaube ich, haben sie ihre Mitmenschen geliebt, weil sie wussten, die gehen verloren. Und ich möchte alles damit tun. Ich möchte ein Vorbild sein, sodass dieser eine Wächter gesagt hat, ich möchte auch Christ werden. Unglaubliche Liebe. Also es ging heute nicht so viel über Beziehungsliebe, falls ihr das gedacht hattet, aber es ging um Gottes Liebe. Und es ging um Menschenliebe. Es ging um unglaubliche Liebe von diesen 40 Soldaten, die ihr Leben gegeben haben für ihren Glauben und für ihren Gott, die bereit waren, bis in den Tod zu gehen. Aber auch um unglaubliche Liebe von Gott zu uns Menschen, wo er bereit war, an meiner Statt zu sterben, an meiner Statt sein Leben zu geben, so wie dieser reiche Mann für den Sklaven. Warum? Damit wieder Versöhnung möglich ist, damit wieder eine Beziehung möglich ist. Aber auch unglaubliche Liebe, die wir selber praktisch leben. Unglaubliche Liebe, die wir unseren Mitmenschen zeigen können. Damit wir zeigen können, das ist die Liebe, die Gott hat. Damit andere Menschen durch uns sehen können, so ist Gott. Und damit wir auch einfach Jesus Danke sagen können. Danke sagen können für diese Liebe, die er erwiesen hat vor 2000 Jahren, als er auf die Erde kam an Weihnachten, die er erwiesen hat, als er ans Kreuz gegangen ist. Aus Liebe zu mir und zu dir. Und dafür möchte ich jetzt einmal Gott auch Danke sagen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Mensch geworden bist. Was es dich alles gekostet hat, ich kann es mir nur ausmalen. Danke, dass du es aus Liebe zu mir getan hast. Aus Liebe zu jedem einzelnen Menschen. Weil du möchtest, dass wir Gemeinschaft mit dir haben. Weil du möchtest, dass wir ein Leben in Fülle haben. Ein neues Leben. Eine Alternative haben. Danke. Danke, dass du dazu bereit bist. Danke, dass wir die Wahl haben dürfen. Und danke, dass du jetzt in uns lebst, sodass auch wir selber diese Liebe weitergeben können. Gib uns da viel Liebe und ganz viel Kraft, aber auch Weisheit, wie wir das genau ausleben wollen. Amen.